Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Es gibt viele Gründe, Menschen hinter sich zu versammeln. Und wir begegnen ihnen immer wieder. In diesem Jahr ist Wahljahr. Die Parteien fangen jetzt langsam an, uns dafür zu überzeugen, dass man sie wählen soll. Die Gewerkschaften kämpfen darum, dass möglichst viele sich hinter ihnen einreihen und sie unterstützen. Ja, Einfluss gewinnen ist auch ein Grund, weshalb Menschen andere versuchen, für sich zu gewinnen. Versicherungen versuchen, Beitragszahler zu gewinnen. Künstler versuchen, Anhänger, Fans zu gewinnen, die ihre Platten kaufen oder ihre Kunstwerke. Bewunderung ist auch möglicherweise ein Grund, weshalb man sagt, ja, ich möchte ja gut darstellen. Was ist eigentlich der Grund der Gemeinde, warum sie versuchen, Anhänger zu gewinnen? Dass man sich fühlt und sagt, ja, dass man sich dann gut fühlt und sagt, ja, wir sind eine große Gemeinde, wir sind wer, wir haben guten Namen in der Stadt. Was veranlasst eigentlich Jesus dazu, Menschen zu sich zu berufen? Man könnte ja viele Gründe nennen. Man könnte ja annehmen, wenn wir in Matthäus 9 lesen, dass Jesus etwas Außergewöhnliches getan hat. Da heißt es, dass Jesus einen Menschen von einem bösen Geist befreit hat, von einem stummen Dämon. Und viele Theologen der Juden damals waren der Überzeugung und haben gesagt, der stumme Dämon kann nur durch den Messias ausgetrieben werden. Weil sie haben die Dämonen ausgetrieben, indem man sie mit Namen angesprochen hat. Und was macht man mit einem Dämon, den man nicht fragen kann, wie er heißt, ne? Und da haben sie gesagt, den kann nur der Messias austreiben. So, jetzt ist interessanterweise genau das passiert. Die einen haben gesagt, das hat es noch nie gegeben. Das ist ja über alles, was wir uns vorstellen konnten. Und die anderen, die haben angefangen, Jesus zu verdächtigen und haben gesagt, ja, das ist doch bloß so ein Taschenspielertrick der Hölle, ne? Er treibt die einen aus, du dich anderen. Also, was ist jetzt, wenn Jesus Einfluss gewinnen will im Volk? Was macht er? Nun, der naheliegendste Grund wäre doch zu sagen, ich sammle möglichst viele Anhänger, ich versuche sie durch meine Zeichen und Wunder, durch meine überzeugenden Predigten zu gewinnen und dann wollen wir doch mal sehen, wer im Land das Sagen hat. Also, das wäre nachvollziehbar, wenn Jesus sagen würde, ich werde ab jetzt Jünger berufen, ich werde versuchen, die auszubilden und irgendwann haben wir die anderen überflügelt, einfach durch die schiere Teilnehmerzahl. Verständlich wäre es und läuft doch ganz anders. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes, er lehrte in ihren Synagogen, verkündete die gute Nachricht, das Evangelium vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was veranlasst Jesus dazu? Was ist der Anfang dafür, dass Jesus Menschen beruft als seine Nachfolger, indem er sich die Not der Menschen anschaut. Er ist unterwegs und sieht viele Menschen. Es heißt ja hier, interessant finde ich die Tätigkeiten, die geschrieben werden von Jesus. Er zog durch die Städte und Dörfer. Jesus hat also nicht irgendwo ein Zentrum eröffnet und hat gesagt, wer das Evangelium hören will, der soll sich hier mal ein freies Wochenende einmieten und viele gute Gedanken hören. Kommt alle her und hört das Evangelium, hat er nicht gesagt. Er zog durch die Städte und Dörfer dorthin, wo die Menschen waren und kam bei einer Beerdigung vorbei, genauso wie bei einer Hochzeit und setzte sich zu Zöllnern und Sündern, genauso wie zu Pharisäern. Er verkündete und lehrte. Lehren, das war eine ganz wichtige Aufgabe, die Jesus für sich gesehen hat, Zusammenhänge zu verstehen, zu lehren. Nicht Menschen zu bestätigen in dem, was sie sowieso schon dachten, sondern zu lehren, damit sie manches besser verstehen. Wir leben heute manchmal noch in dem Wahn, als ob die meisten Menschen in Deutschland doch eigentlich das Evangelium wüssten. Und wir übersehen dabei, dass Generationen von teils merkwürdigem Religionsunterricht, also ich habe selber einen erlebt, wo ich keinen hinschicken würde, dass Menschen eigentlich durch Deutschland gehen können, jahrzehntelang hier leben, ohne das Evangelium zu verstehen. Und da geht es darum zu lehren. Nicht einfach zu sagen, jetzt komm zu Jesus und bekehre dich, sondern den Leuten auch sagen, dass man dazu keinen Besen braucht. Und verkünden, diese beiden Begriffe, verkünden, das ist eine bevollmächtigte Botschaft. Gesetze werden verkündet. Ja? Also wenn der Bundestag beschlossen hat, Bundesrat bestätigt, Bundespräsident unterzeichnet, dann wird das Gesetz verkündet. Und da kann man nicht sagen, bin ich aber anderer Meinung. Kannst du sein, anderer Meinung. Wir haben Meinungsfreiheit, aber das Gesetz gilt trotzdem. Und deswegen, Jesus verkündet, er sagt, er gibt nicht Meinung wieder, er gibt keinen Diskussionsbeitrag, sondern er verkündet und sagt, heute ist das Reich Gottes hier bei euch, Gegenwart. Und wer es heute annimmt, der gehört dazu. Evangelium wird verkündet. Und auch wenn wir uns sicher manchmal auf Diskussionen einlassen mit Menschen, um sie zu gewinnen, wissen wir doch, im Grunde geht es darum, das Evangelium zu verkünden. Und wenn einer vor mir steht und sagt, glaubst du denn tatsächlich, dass es für meine Sünde Vergebung gibt, dann kann ich nicht sagen, ja, ich denke eigentlich schon. Es gibt zwar welche, die sind anderer Meinung, aber ich halte es schon für wahrscheinlich. Nee, da muss ich ihm sagen können, ja, deine Sünde ist dir vergeben, alles andere wird ihm nicht helfen. Verkünden. Wenn Jesus sich hinstellt und sagt, steh auf und lauf, dann verkündet er den Sieg über diese Beschränkung, über diese Krankheit. Und Jesus heilte als Zeichen, dass das Evangelium, die Botschaft, heilsam ist und Menschen gesund macht. Und viel Ungesundes gibt es heute bei uns. Und das sind manchmal nicht nur die körperlichen Gebrechen, die sind manchmal auch lästig. Aber es gibt sehr viel Leiden, sehr viel seelische Verwundungen, die Menschen mitbringen. Also viele, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, haben Sachen erlebt, von denen wir keine Ahnung haben, weil wir oft den Einblick nicht haben. Und manche, die irgendwo angesichts ihrer Lebensgefahr übers Mittelmeer gepaddelt sind, die haben auch ganz schwerwiegende Sachen erlebt, von denen man sich erst mal wieder erholen muss und das auch Verwundungen und Verletzungen hinterlassen hat. Heilung, ja, das heilende Evangelium, das uns gesund macht wieder. Und Jesus litt mit den Menschen. Er hat nicht gesagt, naja gut, ich bin jetzt hierher geschickt, um das loszuwerden. Ich habe es gesagt, ich lasse mich quittieren, dass es gehört wurde und fertig. Sondern er litt mit den Menschen. Er verstand ihre Not. Er ging nicht einfach drüber weg und sagte, okay, ich habe jetzt die Lösung gesagt. Es hat ihn gepackt zu sehen, wie die Menschen beieinander sind, zu denen er gesprochen hat. Und was ist seine Lösung? Jesus sagt, der Ausweg ist der. Hier ist eine große Ernte, aber es gibt zu wenig Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Bittet um Arbeiter, den Herrn der Ernte. Ich finde es schon interessant. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Und was uns als meist als erstes einfällt, wenn wir sagen, wir brauchen Mitarbeiter, dann rufen wir eine Versammlung zusammen und sagen, Leute, es ist so viel zu tun und wir haben so wenig Arbeiter. Und überlegt doch mal, ob ihr nicht was übernehmen könnt. Und ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, euch freiwillig zu melden, dann bestimmen wir jemanden, ne? Oder wie auch immer. Also ich habe Gemeinden erlebt, zum Glück nicht hier, da war es so, dass zu den Mitgliederversammlungen keiner mehr freiwillig kommen wollte, weil jedes Mal die Leute mit schlechtem Gewissen nach Hause gegangen sind, dass sie nicht genug spenden, nicht genug geben, nicht genug mitarbeiten, nicht genug tun. Einen ganz anderen Weg zeigt Jesus hier. Er sagt, bittet den Herrn der Ernte, weil er weiß, es geht nicht um die Arbeit, es geht um Gottes Herrschaft. Und es ist nicht damit getan, dass man sagt, okay, das sind jetzt Aufgaben und wenn wir einen gefunden haben, der es macht, dann, liebe Seele, hast du Ruhe für 3, 4 Jahre. Sondern da geht es darum, einfach zu sagen, es soll das geschehen, was Gott will. Jesus sagt nicht als erstes zu seinen Jüngern, guckt mal, wer das machen kann, sondern er sagt, bittet den Herrn der Ernte. Mitarbeiterfindung fängt immer an im Gebet. Denn wenn Gott die Menschen nicht sendet, dann kann es sein, dass zwar die Arbeit irgendwann geschieht, aber ob das dann sehr viel Segen hervorbringt, ist die Frage. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jetzt kommt Kapitel 10 und da macht Jesus genau Fortsetzung. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddäus, Simon der Kanaanäer, Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Jesus beginnt damit, erstaunlicherweise heißt es hier, Jesus rief sie zu sich. Der erste Ruf an einen Nachfolger von Jesus ist immer der zum Herrn. Der erste Ruf ist, dass Jesus zu sich ruft. Er ruft nicht an die Aufgabe, er ruft nicht an die Arbeit, er ruft nicht in die Gemeinde und sagt, wir brauchen Mitglieder. Er ruft nicht in seinen Fanclub und sagt, ich brauche Anhänger. Er ruft zu sich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der erste Ruf ist immer der zu Jesus, in seine Gemeinschaft. Wenn wir das verwechseln, dann kommen ganz merkwürdige Sachen dabei raus. Immer wieder begegnen wir Menschen, die sagen, ach ja, ich bin ja eigentlich nichts mehr wert, ich kann ja nichts mehr tun. Wer hat denn den Blödsinn aufgebracht, dass unser Wert in der Gemeinde von dem abhängt, was wir tun? Ich meine, wenn das irgendwo in der Wirtschaft vielleicht so ist, dann mag das so sein. Da mag das so menschenverachtend zugehen, dass man sagt, naja, der kann nichts mehr leisten, den können wir ausrangieren. Aber wer hat denn so einen Blödsinn aufgebracht, als ob das in der Gemeinde von Belang wäre, dass der Wert eines Menschen davon abhängt, wie viel er noch tun kann? Vielleicht ist es manchmal, dass wir gar nicht sehen, was wir tun können. Ich werde es nicht los. Ich habe es schon mal erzählt, diese Geschichte, wo ich in einem Ort Jugendarbeit gemacht habe und dann so leichtsinnig in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt habe zu den Kindern, ladet mal ein, bringt noch ein paar mit. Und die haben gesagt, wen denn? Sie kommen doch schon alle, die hier im Dorf wohnen. Es gibt ja keinen mehr, der nicht zur Jungschar kommt. Und das Geheimnis war, eine Frau, die gesagt hat, meine Kräfte, die lassen so nach, ich kann nicht mehr viel tun. Aber wenn ich nachts wach liege, hat sie gesagt, dann bete ich das ganze Dorf rauf und runter. Eine Straßenseite rauf, die andere runter. Und bete für jede Person in jedem Haus. Und dann wusste ich, warum ich keine mehr zur Jungschar einladen kann, weil schon alle kommen. Aber selbst wenn wir nichts mehr können, selbst wenn wir vielleicht auch geistig die Kräfte nicht mehr zusammenkriegen, um uns konzentriert zum Beten Zeit zu nehmen, dann dürfen wir immer noch zu Jesus kommen. Es geht nicht darum, wie viel ich leisten kann und wie viele Zentner ich bewegen kann oder so. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Und all unsere Arbeit, die wir tun, wenn sie nicht aus dem passiert, dass wir bei Jesus ankommen und von ihm hören, wozu er uns sendet, dann ist es sowieso für die Katz. Jesus ruft zu sich. Gemeinschaft mit Jesus geht vor aller Arbeit. Und wehe uns, wenn wir das über der Arbeit vergessen, dass wir sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit mehr zum Beten. Legendär ist ja der Satz von Martin Luther, der gesagt hat, ich habe so viel zu tun, heute muss ich eine Stunde länger beten. Jesus ruft zu sich, er befähigt. Jesus befähigt zum Dienst. Jesus gab ihnen Vollmacht über die Geister, sie auszutreiben. Jesus gab ihnen Vollmacht. Jesus ruft auch nicht hier zu einer Organisation und sagt, ich rufe euch jetzt hier in meine hiermit gegründete weltweite Kirche. Er gab ihnen Vollmacht, in seinem Namen die Menschen einzuladen. Er schickt sie nicht mit leeren Händen los. Äußerlich ja, äußerlich mit leeren Händen. Er sagt ihnen, nehmt keinen Geldbeutel mit und keine Ersatzschuhe und keinen Rucksack und so. Äußerlich kommen sie mit leeren Händen. Aber ich glaube, Petrus hat es verstanden, wenn wir dann Apostelgeschichte 3 lesen, dass er vor dem Gelähmten steht und sagt, ja, du erwartest jetzt Silber und Gold, aber Silber und Gold habe ich keins. Aber trotzdem sagt Petrus, ich habe was. Im Namen von Jesus Christus steh auf. Und dann springt er auf. Nein, wir kommen nicht mit leeren Händen. Wir kommen mit einer Botschaft, die frei macht. Mit einem Angebot, zu Gott zu kommen. Heimzukommen zu ihm, ganz egal, was in deinem Leben gelaufen ist, dürfen wir den Menschen sagen, komm, er nimmt dich wieder an. Jesus befähigt und er gibt Gaben. Die Gemeinde ist also auch eine Haushaltergemeinschaft mit dem, was uns anvertraut ist und wo wir wissen, dass nicht jedem alles gegeben ist, aber dadurch, dass wir miteinander sind, ergänzt sich das wunderbar, der eine hat das, was der andere nicht kann. Und dann sendet Jesus aus. Diese 12 sandte Jesus aus. Ja, er sendet. Aber interessant ist die Namensliste, diese 12 Apostel, die genannt werden, die stehen da, wo es heißt, Jesus rief sie zu sich. Und da werden die Namen genannt. Und anschließend heißt es, er sandte sie aus. Jesus sendet aus persönlich, er sendet sie aus namentlich und er sendet sie zu den Menschen. Der Anfang der Gemeinde ist nicht eine Organisation, ist nicht ein Programm und es besteht nicht aus Veranstaltungen, sondern er sendet sie zu Menschen. Geht hin zu den Menschen in den verschiedenen Städten. Er sendet sie aus mit einem wachsenden Radius. Erst sollen sie nur in der Umgebung, später sendet er sie dann Judäa, Samaria und dann bis an die Enden der Welt. Aber er sendet sie. Bezeichnend ist, was am Anfang steht. Nicht, dass Jesus sagt, oh, ich brauche unbedingt mehr Anhänger. Ich brauche unbedingt mehr Spender, um meine Gesellschaft irgendwo auf finanziell solide Füße zu stellen. Ich brauche nicht Fans, die für mich schreien. Fußballer waren froh, dass gestern beim Stadion geschrien haben, haben gesagt, jetzt können wir viel besser laufen. Nein, Jesus sagt nicht, ich brauche Anhänger, die mich beklatschen. Ich sende euch zu den Menschen, weil er die Not der Menschen sieht. Die Gemeinde von Jesus ist vom Kern her eine Rettungsmannschaft. Jesus sieht die Not der Menschen und sagt, dagegen muss ich was tun. Und das Erste ist beten, dass Gott Arbeiter sendet. Und dann erlebt er es, dass Gott sendet und er gibt diese Sendung weiter. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du nicht blindlings durch diese Welt gegangen bist. Du hast die Not der Menschen gesehen, aber nicht nur nach außen hin, körperliche oder wirtschaftliche Not, sondern die tiefste Not, dass uns der gute Hirte fehlt. Und dafür hast du dich gegeben und dafür rufst du uns zu dir. Amen.